Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Zu Gast ist heute ein Schweizer Multitalent. Frank Baumann ist nämlich Illustrator, Moderator, Werber, Regisseur und Autor. Erstmal herzlich willkommen, Herr Baumann.
Grüß Gott.
Es gibt ja einen roten Faden, glaube ich, der sich durch Ihre Arbeiten zieht. Das ist der Humor. Stimmt eigentlich das Vorurteil, dass Schweiz und Humor nicht so gut zusammengehen?
Ach, ja, ich sag mal ja. Den Schweizer erkennt man ja daran, dass er nach dem Autowaschen auch noch den Schlauch wäscht von innen. Und das stimmt schon.
Aber das ist doch eigentlich komisch.
Dass er das macht, dass er das tut oder dass der Schweizer nach innen lacht? Ich finde beides komisch. Aber vielleicht hängt es auch mit der Topografie zusammen. Ne? Diese schroffen Täler, die begünstigen so den Austausch zwischen den Menschen nicht so. Oder damals, ne? Der eine hat einen Alphorn, der pustete da rein, der andere hat gesagt, mein Gott, was pustet der da drüben, jetzt reicht's aber, pustet zurück. Dann denkt er, sie kommunizieren miteinander, morgens sitzt der an der Sonne, streicht sich sein Butterbrötchen und der andere denkt, mein Gott, der hat ja immer Sonne, was ist denn das für ein Idiot da drüben? Und am Abend sagt dieser, ja, hey, der grillt schon wieder. Und so, na, dieses Zerklüftete der Schweiz, das war wohl nicht so förderlich, dass man eine, sagen wir, Italianità entwickeln konnte hier.
Frank Baumann, noch bis 10 Uhr zu Gast im Gespräch. In meiner Kindheit gab es ja noch viele Zeitschriften mit einer Rätselseite, extra für Kinder. Da waren dann mal so verschiedene Aufgaben drauf. Und eine von denen waren dann so zwei Bilder nebeneinander, die fast identisch waren, aber nur fast. Und die Aufgabe war, die Unterschiede zu finden. Auf dem linken Bild hatte das Mädchen dann eine Armbanduhr um und auf dem rechten eben nicht. Und so ein Buch mit solchen Bildern fiel mir neulich in die Hände. Es heißt, was stimmt hier nicht? Finde die sieben Unterschiede, der Autor Frank Baumann. Und so bin ich überhaupt auf Frank Baumann gekommen. Aber Herr Baumann, erzählen Sie mal, dieses Buch ist doch eher eins für Erwachsene, oder?
Könnte man meinen. Wobei ich stelle fest, dass unsere Enkelin da die Fehler eigentlich so, die ist ja nun wirklich winzig, die sagt da, hier, guck mal, wenn ich sage, findest du da was? Die denkt gar nicht so viel wie wir, die sieht es einfach. Und wir rätseln da und unser Hirn wird wirklich auch überfordert, weil das Buch ja so aufgebaut ist, dass auf der linken Seite ein Bild ist, auf der rechten das Gleiche, nicht dasselbe. Und weil die einzelnen Bilder groß sind, sagen wir so A4-Größe, ist das
Querformat.
Auge, genau, im Querformat kann das Auge diese Aufgabe gar nicht so leicht lösen wie in einer Zeitschrift, wo zwei kleine Bilder nebeneinander sind. Ich denke, Kinder haben es da wohl einfacher.
Ja, die sind ja auch besser im Memory zum Beispiel als
Erwachsene. Ja, oh, das ist ganz doof. Das ist ja ganz schlimm. Spielst du Memory? Da gibt es eine Antwort, nein. Aber es ist schon so. Vor allem die Kleinen, die sagen, ist doch hier.
Ja, ich weiß.
Das macht mich fertig.
So waren Sie aber auch, als Sie klein waren, falls Sie das tröstet.
Ja, genau.
Also ich blätter hier gerade mal durch. Das sind so sehr verschiedene Bilder. Das sieht so ein bisschen aus wie, ja, da war jemand auf Reisen. Das sind Straßenszenen. Hier ist offenkundig ein Kanal in Venedig, eine Gondel. Dann gibt es aber auch so Naturaufnahmen mit so netten Nashörnern, die da im Wasser stehen. Hier ein Türkis Bader. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, Herr Baumann, daraus so ein Buch zu machen?
Na, wie so viele tolle Ideen ist auch die nicht von mir, sondern von meiner Frau. Ich habe da einfach mal so zum Spaß habe ich mal so eine Montage gemacht, einfach eigentlich nur für mich und habe die gepostet und sagt sie, bist du wahnsinnig, da machst du ein Buch draus. Das ist so eine nette Idee. Ja, und so kam das dann. Dann habe ich mal in einer ersten Phase in unseren Fotos, die wir gemacht haben, rumgewühlt und dann in der zweiten habe ich dann gezielt Fotos gemacht für dieses Buch.
Obwohl diese Bilder, ich meine jetzt mal abgesehen auch von den gleichen, wo Sie ja so ein bisschen retuschiert haben, um da eben so einen Unterschied einzubauen.
Also auch ansonsten ein bisschen retuschiert, das waren Stunden, meine Liebe. Aber
ja. Okay, aber auch ansonsten geht es da irgendwie nicht so mit rechten Dingen zu. Ne? Also ich nehme mal dieses wunderbare Titelbild, da ist so eine ganz dicht gedrängte Schafherde und aus der ragt empor ein, ich nehme an, Schweizer Sennenhund. Und quer im Maul hat er eine große gelbe Aster und das eine Schaf vorne hat auch noch mal locker eine Zigarette im Maul. Da haben Sie auch schon vorher ein bisschen Hand angelegt, oder?
Ja.
Sonst wäre es zu langweilig gewesen, nur Schafe.
Ja, ja, so ein bisschen Schabernack machen, das macht schon Spaß. Auf einigen Bildern hat sowas Kleines eingebaut.
Auf jeden Fall sind die Aufgaben ganz schön knifflig. Gemeinerweise sind die Unterschiede nie dort, wo ich denke, dass sie da sind.
Ich rate ja auch wirklich davon ab, dieses Buch zu kaufen, weil es macht dich fertig. Es ist wirklich, auch ich selber habe ja bei 3 Bildern 2 Unterschiede nicht gefunden, also auf jedem Bild. Also, Mensch, ich habe doch das selbst retuschiert. Und, nee,
ach, und Sie haben sie selbst.
Das ist total knifflig.
Ja, also bei den Schafen ist zumindest so, da hat ein Kollege immerhin 6 gefunden. Da war ich ganz beeindruckt. Ich nicht. Also ein Lied ist lila, ein Augenlid, das andere nicht. Im Grunde genommen, Herr Baumann, ist das eigentlich dieses Buch eigentlich ein Spiel als Buch verpackt. Spielen Sie gern?
Ja, ich spiele gerne, aber ich bin kein Spieler. Also Casino-Spiel interessiert mich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht. Aber ich finde, das Spiel in all seinen Facetten, von der Musik über die Kommunikation bis hin zu Brettspielen, das finde ich schon was sehr, sehr Schönes.
Da spielen Sie gern. Gesellschaftsspiele nannte man das früher.
Ja, außer diese doofen Siedler. Unsere Kinder, die sind ja auch erwachsen, die wollen immer Siedler spielen. Ich habe schon jetzt Angst vor Weihnachten, weil wir dann wieder Siedler spielen müssen, ich immer verliere.
Ach so, deswegen ist es doof.
Ja, genau.
Sie tauschen immer schlecht. Holz gegen Erz.
Ja, naja. Ich finde das Spiel, das ist nicht so nervig. Es hat so keinen Witz drin. Für mich braucht es irgendwie, auch im Sport finde ich die Beschäftigung spannend, die spielerisch sind, bei denen es einen Ball hat, wo man irgendwas Kreatives lösen kann. Aber einfach nur so, tausche Erz gegen Holz, und das ist nicht so mein Ding.
Frank Baumann ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. In der Schweiz ist er ein bekannter Fernsehmoderator verschiedenster Sendungen. Und eine dieser Sendungen, Herr Baumann, muss besonders gewesen sein. Zumindest habe ich gehört, dass Sie in den 90er Jahren Morddrohungen bekamen, als Sie die Sendung Ventil moderiert haben. Was war denn das für eine Sendung?
Das ist ein Stück Fernsehgeschichte, muss man in der Zwischenzeit schon sagen, weil das Konzept war eigentlich ganz einfach. Ich habe gesagt, ruft mich an und sagt mir, was euch beim Fernsehen nicht gefällt. Da hatte ich so ein Pult, da saß ich, und vorne hat es einen Hebel gehabt. Und mit diesem Hebel konnte ich die Leute aus der Sendung hebeln. Und die übergeordnete Idee war eigentlich so, die Allmacht des Systems darzustellen und die Illusion zu wecken, dass man als Konsument irgendwie noch mitreden darf. Und haben sich also die Leute beschwert, dass diese Sendung so doof war und diese war in dieser Hinsicht doof. Und das
haben
war
Sie denn,
und
haben so. Sie denn echte Anrufer überhaupt drangenommen?
Ja, ja, nur echte. Ah, okay. Das ist Ehrensache. Nur echte.
Und zu denen waren Sie dann aber garstig?
Ja, also einfach, ja, konkret. Ich habe gesagt, ja, warum stellen Sie nicht um? Also wenn Sie dieses Programm angurkt, dann drücken Sie auch den Knopf. Was nerven Sie mich da mit Ihrem Anruf? So, ich habe also diesen Bösewicht gespielt. Das war eigentlich eine Rolle. Und
aber Sie waren also schon böse zu den Anrufern, entnehme ich dem jetzt. Sie haben erst gesagt, rufen Sie an, und wenn die Leute angerufen haben, haben Sie gesagt, warum rufen Sie hier an, nerven Sie
mich. Ja, das ist jetzt vereinfacht, aber na, ich war schon eher frech, sagen wir es mal so. Ich war so, wie ich privat nicht bin. Mhm. Also ich kann zum Beispiel nicht mal, wenn die Suppe nicht gut ist im Restaurant, muss das meine Frau erledigen, das Problem. Sie redet dann, ich halte mich da eher zurück. Also ich bin eigentlich gar nicht so, ich bin eher zurückhaltend. Und die Leute, die haben sich da, wollten sich beschweren. Und jetzt kommt so ein interessanter Dreh rein. Für die Menschen ist das Fernsehen, nur schon das Gerät ist ein Fenster. Und durch dieses Fenster schauen sie in die Welt raus. Und wenn man natürlich dann so die Bildschirmdiagonale als Horizont anguckt, dann wird es schwierig, wenn man an diesem Bild rumschraubt. Wenn jetzt irgendeiner da ist und das... Wir haben dann diverse politische Geschichten ins Lächerliche gezogen, also was man halt so macht in einer Late-Night-Show. Und das wurde dann für viele sehr schwierig, weil da der böse Mann war. Er ist sehr nett angezogen mit Hemd und Sakko und Krawatte, ganz seriös, aber dann die Leute runtergeputzt hat. Das konnten die nicht so dekodieren, was die Message war. Mindestens die Hälfte konnte es nicht. Und da gab es dann schon auch, ja, es gab schon auch Drohungen, massive.
Und haben Sie die ernst genommen?
Ja, also einmal habe ich eine Pistolenkugel zugeschickt bekommen mit einem Namen eingraviert. Habe ich mich bei der Polizei gemeldet. Die haben dann gesagt, ja, hören Sie, solange die Kugel per Post kommt, das ist ja nun nicht so schlimm. Fand ich eigentlich noch toll, wie die da so das Thema ernst nehmen. Aber als dann meine Kinder bedroht wurden, als dann jemand gesagt hat, er würde die Kinder von der Schule abholen, da mussten wir dann schon richtige Maßnahmen ergreifen und auch Polizeischutz.
Dann gab es dann doch Polizeischutz.
Ja, das war lustig. Da kam die Frau mit dem Schäferhund, die stand dann morgens an der Türe und die wollte unseren Sohn für den Kindergarten abholen. Und der sagt, wer bist du? Der sagt, ich bin die Frau, sowieso. Der sagt, ist das ein Polizeihund? Sie in Zivil. Der sagt sie, ja, das ist ein Schutzhund. Sagt er, ja, aha, Schutzhund. Aber bist du auch von der Polizei? Ach ja, so kann man es nicht so sagen. Ja, hast du auch eine Pistole? Ach, da reden wir nicht drüber. Kaum ist der Kleine im Kindergarten, da ruft er seine Kollegen zusammen, hey, die ist von der Polizei, das ist der Hund, der hat eine Pistole. Das war so dieser Undercover-Einsatz. Ja, aber das war wirklich eine heftige Zeit, weil wenn jetzt ein Tatortkommissar die Rolle gut spielt und die Leute erkennen ihn auf der Straße und sagen, hey, ich habe da ein Problem, die Handtasche wurde gestohlen, können Sie mir helfen? Dann ist das ein enormes Kompliment für den Schauspieler. Und mich hat man dann auf der Stelle auch als Arschloch erkannt. Das war also für den Schauspieler ein tolles Kompliment. Ich habe mich auch riesig gefreut, nur fürs Individuum so ein bisschen suboptimal.
Haben Sie deswegen die Sendung dann wieder aufgegeben?
Nein, ich habe die Sendung nach 75 Folgen aufgegeben, weil wir so zum Schluss kamen, dass man die Realität nicht noch weiter überhöhen kann. Und das war eigentlich ein großer Irrtum. Man kann sie noch weiter überhöhen. Es ist ja, gerade jetzt, wenn man nach Amerika schaut oder so, das ist ja grenzenlos, was da alles möglich ist.
Aber Realität.
Ja, die Realität toppt eben die Fiktion.
Sie haben vor ein paar Jahren fürs Schweizer Fernsehen eine, wie es heißt, abenteuerliche Expedition durch Deutschland unternommen. Und herausgekommen ist die fünfteilige Serie, ich spreche es jetzt ja nicht so richtig aus, Grüezi Deutschland. Das interessiert mich jetzt als Deutsche natürlich besonders. Was haben Sie denn da für Abenteuerexpeditionen gemacht in Deutschland? Was war denn da so abenteuerlich?
Ja, wir haben eigentlich schon sehr viel gesehen von den Panzerwerken in Unterlüss bis zu Dolly Buster und vom Arbeitslosen unten am Kölner Dom bis zu Angela Merkel haben wir so schon ziemlich viel kennengelernt. Ich durfte als erster Offizier einer fremden Weltmacht, nämlich der Schweiz, im modernsten NATO-Unterseeboot auf Tauchfahrt gehen. Sehr, sehr spannend.
Also Sie haben den Schweizern in dieser Serie Deutschland erklärt.
Ja, und ich wollte vor allem beweisen, dass die Deutschen nett sind. Der Schweizer hat so oftmals ein bisschen Vorurteil gegenüber den Deutschen, weil der Deutsche, wenn eine Parklücke da ist, dann parkt er ein. Während der Schweizer noch überlegt, ja, soll ich vorwärts oder rückwärts reinfahren? Oder wenn es an der Würstelbude keinen Senf hat, dann sagt der Schweizer, okay, ich nehme Ketchup. Und der Deutsche sagt, ich hole Senf. So, und diese Diskrepanz zwischen den beiden Kulturen und Wesensweisen, die wollte ich eigentlich da abbrechen. Und das gelang uns eigentlich recht gut. Und interessant war, dass wo immer wir hinkamen in Deutschland und sagten, hallo, wir kommen aus der Schweiz, gingen alle Türen auf. Wir wurden so nett empfangen, vorbildlich.
Es gab ja in Ihrer Fernsehkarriere noch einige andere Formate, eine Quizshow, eine Gameshow, eine sogenannte entschleunigte Nicht-Talkshow namens Ein Fisch für zwei. Da sind Sie mit jemandem angeln gegangen. Was reizt Sie denn so am Fernsehen überhaupt, Herr Baumann?
Ja, das Medium ist halt schon fantastisch. Ne? Das Bild und Ton kombinieren, das ist ein Geschenk, wenn man das machen darf. Der große Vorteil beim Funk ist natürlich der, dass man nicht gesehen wird und dass man die Bilder im Kopf macht. Und das Spannende beim Fernsehen ist wohl, dass man die Bilder, die man fabriziert, mit Tönen bereichern kann. Dass man etwas richtig darstellen kann, das ist schon sehr, sehr toll. Also man nimmt den Betrachtern viel weg, weil man die Bilder ja dann nicht mehr im Kopf macht. Aber wenn man es schön machen darf, wie jetzt beispielsweise bei dieser entschleunigten Nicht-Talkshow, dann geht es so ein bisschen in Richtung eines Gesamtkunstwerkes, also in Anführungszeichen. Das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einer Gameshow, wo irgendwie einfach Leute bespaßt werden.
Na, ich habe so gedacht, weil Sie ja auch Illustrator sind, also überhaupt ein Zeichner, Fotograf, dass Sie einfach auch ein sehr visueller Mensch sind.
Ich kann ja nichts anderes. Ich kann nur zeichnen und schreiben und quatschen. Ursprünglich musste ich als Kind immer zeichnen. Mein Vater hat immer gesagt, zeichne jetzt da. Wenn wir irgendwo im Restaurant waren, da gab es ja noch keine iPads oder so, da hieß es einfach zeichne. Da habe ich gezeichnet. Also von der Fanta-Flasche bis zum Streichhölzchen-Paket. Ich habe gezeichnet, Menschen gezeichnet. Da war ich vielleicht so 10 oder so, Nackte gezeichnet. Im Restaurant waren plötzlich alle nackt. Dann hieß es, hör auf zu zeichnen. Immer habe ich mich ausgedrückt mit Zeichnen oder Schreiben.
Sollten Sie zeichnen, damit Sie die Klappe halten?
Ja. Und so kam ich rein. Und das ist aus dieser Perspektive heraus, ist natürlich das Fernsehen eine optimale Kombination.
Im Deutschlandfunk Kultur ist der Schweizer, Künstler, Multikünstler, Werber, Moderator, Illustrator, Autor Frank Baumann zu Gast. Herr Baumann, auf Ihrer Homepage heißt es, Sie hätten als Kind vermutlich mittelschweres ADHS gehabt. Wie kommen Sie denn darauf?
Ja, aber es gab es ja damals noch gar nicht. Ich war aber bestimmt eher ein Sappel-Philipp. Heute hat ja jeder und jede ein ADHS. Es ist ja peinlich, wenn das Kind nicht hochbegabt ist und kein ADHS hat. Das ist ganz peinlich. Und ich finde, das klingt noch gut, wenn man es mal sich outet und sagt, ich bin A, heterosexuell und B, ich habe ein ADHS. Das finde ich, das reißt schon mal ziemlich viel ab. Ne?
Also Sie meinen, um das auszugleichen, dass Sie ein weißer heterosexueller Mann sind, muss wenigstens ein Plus in die Waagschale kommen, ADHS?
Genau.
Und haben Sie heute noch Symptome? Also ich meine, es verschwindet bei doch irgendwie 2/3 der Erkrankten nicht einfach so. Ich habe extra nochmal nachgelesen.
Ja, na gut, also das ist ja auch eine seriöse Angelegenheit, wenn man es dann wirklich hat.
Das stimmt.
Aber oftmals wird es doch auch sehr schnell diagnostiziert, vor allem von den Lehrkräften, weil die sagen, ich kann mich ja nicht um jedes Kind so kümmern. Die Lehrerin unseres Sohnes, der ist jetzt 28 in der Zwischenzeit, aber die Primarlehrerin, die hat gesagt, also der konzentriert sich einfach nicht. Der ist so an allem anderen interessiert, außer an dem, was ich doziere. Und dann sage ich, ja, können Sie ein Beispiel machen? Sagt, ja, wissen Sie, wenn jetzt da Beispiel eine Fliege im Raum ist, dann interessiert er sich für die Fliege 1000-mal mehr als für das, was ich sage. Dann sage ich, das ist normal. Das wäre aber auch so, wenn ein Flugzeug abstürzen würde, dann würde er sich auch für das mehr interessieren.
Und so waren Sie auch als Kind?
Ja, natürlich.
Also eigentlich natürlich. Ganz normal.
Lebendig, würde man sagen. Ich auch ganz normal.
Okay. Aber trotzdem, ich glaube, so stillsitzen und nichts tun, das scheint Ihnen immer noch schwer zu fallen. Ne? Also Regisseur, Autor, Fotograf, Illustrator, Fernsehproduzent, Unternehmensberater. Klingt nicht so, viel Ruhe in Ihrem Leben.
Ja, man muss ja irgendwie gucken, dass ein bisschen Geld reinkommt, dass man sich hinsetzen kann und ruhig sitzen. Wenn man mit einem kleinen Ruderboot auf dem Wasserfall oben sitzt, dann gibt es nur wenige Möglichkeiten. Eine davon ist Rudern, um von dieser Klippe wegzukommen. Wenn wir nicht rudern als kleine Selbstständige, dann stürzen wir einfach ab. Aber es ist schon so, ich bin eher der Typ, der etwas unternimmt. Und ich lese sehr gerne, sitze dann auch ganz still und lese. Aber ich engagiere mich dann schon gerne für was. Was auch immer.
Und sprudeln Sie auch immer so vor Ideen? Also auch wenn die Besten von anderen Leuten kommen?
Was heißt denn schon sprudeln? Die Ideen, die fallen einem ja oftmals auch zu. Bei niedrigen Tätigkeiten wie Abwaschen oder Duschen oder so. Andererseits, wenn man jetzt für einen Job etwas entwickeln muss, dann ist es halt Knochenarbeit. Und dann geht man mal davon aus, was ist der Kern der Sache, wie kann ich den freilegen, wie kann ich auf den Punkt kommen. Und das ist dann doch große Arbeit. Und ich habe jetzt gerade so ein Gefecht gerade mit einem Werbeauftrag, wo ich sage, hör zu, wir können es gerne kürzer machen. Es wird einfach immer schwieriger. Ein Text, je kürzer der Text, desto schwieriger wird es, sodass er noch verbindlich ist und zwingend. Ne?
1957 sind Sie geboren, Herr Baumann, und Sie haben gerade schon erzählt, dass Ihr Vater Sie schon als Kind immer angehalten hat, zu zeichnen. Was haben Sie denn dann gemacht nach der Schule? Sind Sie dann auf eine Kunsthochschule gegangen?
Da hatte ich ja gar keine Zeit.
Ach so.
Ich musste ja gerade journalistisch arbeiten. Da war eine Stelle bei einer Zeitung frei und ich habe selbstverständlich sofort alles alle Pläne abgebrochen und bin dort in diese Zeitung gegangen als kleiner Volontär. Und dann ging es dann immer so Schritt für Schritt weiter. Ich kam immer zu anderen Zeitungen, zu größeren Zeitungen, zum Rundfunk und in die Werbung, dann zum Fernsehen. Aber was mich wirklich immer begleitet hat, das waren Menschen, die auf mich aufgepasst haben. Ich hatte immer quasi einen Mentor, der gesagt hat, hey, das kann man doch auch so machen. Oder guck mal hier, das wäre doch auch noch eine Möglichkeit. Oder sei ein bisschen mutiger, mach das, wage etwas. Ja?
Sie haben gerade so ein bisschen schnell drüber hinweggesprochen, dass nach der Zeitung kam das Radio und also noch vor dem Fernsehen, über das wir vorhin gesprochen haben. Ich glaube, in Ihrem Fall war das ein Piratenradio oder auch Piratensender. Ich glaube, den Ausdruck verstehen heute wirklich nur noch die Älteren, denn heute kann ja jeder einen Podcast in die Welt schicken, aber damals brauchte ein Radio eine Lizenz und die hatte Ihr Sender ja nicht, denn in der Schweiz war... Ähnlich auch wie in Deutschland. In der Schweiz waren bis 1983 private Radios nicht zugelassen, also ähnlich wie in der Bundesrepublik Deutschland, in der DDR sowieso. Was war denn das für ein Programm, für das Sie damals gearbeitet haben, dieser Piratenfunk?
Das war ein Unterhaltungssender, der einfach stündliche Nachrichten gemacht hat und sonst viel Musik und Beiträge, die wir selbst zusammengestellt hatten. Das ging dann auch so von Film, Fernseh, Kino, Theater, Konzertkritiken, Bücher, einfach was so Sport, einfach was so anfiel. Und der Sender, der hat sich in der Zwischenzeit etabliert, muss man sagen. Der feiert jetzt sein 40-jähriges Jubiläum, ist natürlich seit vielen, vielen Jahren ist er zugelassen. Das ist das Radio 24, wohl einer der größten privaten Radiosender der Schweiz.
Aber damals, als Sie dafür gearbeitet haben, war es noch verboten.
Ja, wir haben auch mit der Zahnbürste gearbeitet. Wir hatten die mit immer der dabei. Weil zwischendurch durfte man wieder auf die Polizei, da wurde man inhaftiert.
Ach, tatsächlich?
Ja. Und dann kamen die Carabinieris wieder und so. Es war eine sehr, sehr muntere, im Nachhinein muntere, spektakuläre Zeit. Und wir kamen uns wirklich wie die Helden vor. Wir waren echte Piraten, schmuggelten Schallplatten über den Zoll. Das gab es ja damals noch. Gut, und der Zöllner hat gesagt, der hohle Hand hingehalten, er möchte jetzt gerne was haben, damit er uns durchlässt. Und dann ein anderes Mal wurde das Auto komplett auseinandergebaut, weil Zöllner man Drogen vermutete.
Sind Sie zwischen Italien und der Schweiz?
Natürlich. Nee, der Sender war in Italien. Mhm. Das habe ich jetzt gar nicht gesagt. Ja, der war in Italien.
Und wie lange waren Sie dann?
Im Epizentrum der ordentlichen Demokratie.
Genau, und wie lange waren Sie dann immer im Gefängnis, apropos Zahnbürste?
Ja, so... Nacht, zwei, sowas. Dann kam immer wieder ein Advokat, der hat uns wieder rausgeholt und dann ging es wieder weiter und dann wurde der Sender wieder geschlossen. War so ein nettes Ritual, man kannte sich ja dann schon fast.
Frank Baumann ist oder war Journalist, Karikaturist, Moderator, Werber, Regisseur, Illustrator, Autor, Unternehmensberater. Haben Sie sich eigentlich immer alle...
Das klingt wie eine Grabrede.
Aber ich habe noch ist ja, genau, gesagt.
Genau. Also. Und schnell, da will man langsamer sagen bei einer Grabrede.
Genau, und betroffen. Genau. Haben Sie sich immer nach ein paar Jahren gelangweilt oder wieso haben Sie so häufig gewechselt?
Ja, vielleicht stimmt das. Vielleicht habe ich mich gelangweilt. Ja. Also die Grenzen ausgelotet bei dem, was mich interessiert hat, das ist das eine. Das andere war, dass ich natürlich dann also so von der Zeitung den Sprung zum Rundfunk zu machen, das ist subjektiv gesehen ein Karrieresprung und dann vom...
Na, objektiv vom, auch, sagt die Radiofrau.
Ich finde überhaupt, Radio ist eigentlich das schönste Medium. Und dann vom Radio zum Fernsehen gehen, das war natürlich auch toll, auch in einer Zeit, als ich das schön fand, dass man mich auf der Straße erkannte. Und heute finde ich es eigentlich toller, hinter den Kulissen zu wursteln und etwas zu bewegen. Die Wechsel, die waren schon immer so, das tönt jetzt ein bisschen doof, aber so karriereschrittmäßig motiviert. Aber es stimmt schon. Wenn mich dann etwas langweilt oder wenn mich Menschen langweilen, wenn es zu lange dauert in irgendwelchen Systemen, das ist nicht gut. Dann melde ich mich dann auch.
Aber Sie sind ja ein begeisterter Golfer und ich glaube auch ein gar nicht so schlechter, ich habe gar keine Ahnung von Golf. Golf ist doch aber ein Sport, der sehr viel Ruhe und Konzentration erfordert und beim Zugucken auch ziemlich langweilig aussieht.
Ja, das Letzte würde ich jetzt nicht behaupten. Wenn es gut aufbereitet ist, da hat das Fernsehen eine enorme Fortschritte gemacht, dann kann das auch sehr spannend sein. Aber es ist grundsätzlich eine völlig idiotische Freizeitbeschäftigung. Man knallt irgendeinen Ball durch die Gegend weg, womöglich, sucht ihn, kommt mit Säcken zurück, ist sauer auf sich und die Mitwelt. Also das ist schon... Ich würde jedem davon abraten, diese Freizeitbeschäftigung.
Deswegen haben Sie gleich mehrere Bücher über diese idiotische Freizeitbeschäftigung geschrieben.
Ja, aber ich erkläre es ja dann auch in extenso, warum das so idiotisch ist. Es ist auch so reizvoll. Man kann auch sagen, Bogenschießen ist idiotisch. Dann noch schwieriger ist ja Stabhochsprung. Stabhochsprung ist die schwierigste Sportart überhaupt. Hm. Und Golf sei die zweitschwierigste und der Reiz liegt halt darin, draußen in der Natur rumzustapfen und das Unmögliche versuchen möglich zu machen.
Und sich Zecken einzufangen. Auf jeden Fall tragen diese Golfbücher ziemlich merkwürdige Namen. Single in 365 Tagen heißt das eine.
Da haben also Freunde von mir gesagt, das hätten sie schon in wesentlich kürzerer Zeit geschafft.
Ja.
Single zu werden.
Genau. Oder auch die Paartherapie, wobei Paar da mit einem A geschrieben wird. Was hat denn das alles mit Golf zu tun?
Ja, das sind halt Ausdrücke aus dem Golf. Und,
was ist denn ein Single in Golfisch?
Mein Gott, wie erkläre ich das jetzt?
Oh, so kompliziert.
Ja, das ist wirklich kompliziert.
Sport, da braucht man zwei Hochschulstudien für.
Ja, ja. Mhm. Nein, das ist mal grundsätzlich so, dass man eine Handicap-Vorgabe hat. Also eine gewisse Anzahl Schläge, die man mehr brauchen darf als ein Profi. Mhm. So, das können 54 sein, 36, 24, was auch immer. Einfach die Schläge, die man mehr brauchen darf. Und je weniger Schläge man Vorgabe hat, desto besser ist man. Je weniger Schläge, dass man Vorgabe auf den Profi hat, desto besser ist man. Und Single ist man, wenn man unter 10 Schläge Vorgabe hat. Also wenn man weniger als 10 Schläge mehr brauchen darf als ein Profi.
Kann man denn Golf überhaupt lernen durch ein Buch?
Nein, 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 nein. Nein, das glaube ich jetzt wirklich nicht. Das Buch kann einem helfen bei der Strategie zum Beispiel, die dieses Spiel braucht, oder bei der Einstellung, die man dazu haben muss. Da kann es viel helfen, aber man kann es weder alleine lernen, noch einfach so in der Stube. Man braucht schon jemanden, der nebendran steht und sagt, so macht man es. Es ist ja wie Turmspringen.
Ich war
alleine
mir,
zu Hause im Schlafzimmer, schwierig.
Ich war mir jetzt auch nicht sicher, dass es in Ihren Büchern, ich habe die mal so durchgesehen, immer um Golf geht. Es gibt zum Beispiel ein Kapitel mit der Überschrift Frauen weinen schneller.
Ja, weiß ich jetzt gar nicht.
Ich
kann doch nicht alle meine Bücher auswendig kennen. Was steht denn da drin?
Da fragen wir uns doch jetzt gleich wieder, wer hat die wohl geschrieben, Herr Baumann? Auch die Frau.
Ja, genau.
Okay, wir wechseln jetzt elegant das Thema. Wozu wir nämlich noch gar nicht gekommen sind, ist ja die Werbung. Seit den 80er Jahren, habe ich Ihrer Biografie entnommen, arbeiten Sie in der Werbebranche, lange Zeit ja auch parallel zur Arbeit als Moderator. War denn das kein Konflikt?
Nein.
Nö.
Nein, ich hatte ja Agenturen und da muss man ja eigentlich nur gucken, dass andere arbeiten. Es gab dann schon Momente, wo irgendwie welche Kunden gesagt haben, ja, müssen Sie das machen am Fernsehen, dass Sie kommen da so unsympathisch rüber. Und so, das
ja.
War dann zum Teil, gab es schon einen Erklärungsnotstand.
Verstehe. Und wenn Sie dann für einen bestimmten Krawattenhersteller Werbung gemacht haben und dann eine Krawatte von dem im Fernsehen getragen haben, das wäre dann doch ein klassischer Konflikt, oder?
Das heute wäre
Product
heute,
Placement.
Damals ja, heute wäre es das, aber damals gab es weder Compliance noch irgendein Krawattenhersteller, der so bescheuert gewesen wäre, mir Krawatten zu geben.
Auf jeden Fall hat es mich überhaupt gewundert, dass Sie so viel Werbung gemacht haben. Ich dachte, Sie wären eigentlich viel zu großer Querkopf, um im Auftrag anderer fremde Produkte zu bewerben.
Der berühmte deutsche Werber Michael Schirner, der hat ein Buch rausgegeben, ein sehr schönes Bildbuch, ich glaube, es ist vergriffen. Das heißt, Werbung ist Kunst und bezahlte Kunst, notabene. Und das ist schon sehr reizvoll, wenn man mit fremdem Geld, wohl treuhänderisch, aber wenn man mit fremdem Geld kreativ sein darf, das macht Spaß.
Erzählen Sie doch mal kurz Ihre beste, tollste Werbeidee.
von den lustigeren Arbeiten, die wir gemacht haben. Wir haben für Almdudler geworben. Das ist ja dieser Einkomponentenleim aus Österreich. Wenn man den trinkt, dann klebt einfach der ganze Mund zusammen. Das ist, die Österreicher trinken das anstelle von Muttermilch, aber es ist schon sehr gewöhnungsbedürftig.
Aber Ihre beste Werbeidee?
Ich glaube, eine der besten war wohl die Kampagne, die ich für meine Frau gemacht habe. Weil die wollte eigentlich wollte die mich gar nicht. Sie war damals noch Stewardess bei der Swiss Air und ich habe da wirklich alles unternommen. Ich habe die Straße für sie neu beschriftet. Ich habe ihr Geschenke mitgegeben auf den Flieger, versteckt im Koffer. Ich habe in den Restaurants, in Hotels irgendwo im Ausland gesagt, sie müssen dieser Frau jetzt unbedingt einen Drink bringen mit meinem Absender und so weiter, Blumen bringen. Ich habe wirklich alles unternommen. Einmal wollte ich einen Kunstflieger dazu zwingen, dass er ihren Namen an den Himmel schreibt. Der war auch sehr bereit und ich, Idiot, habe dann noch das Luftamt gefragt, ob ich das dürfe. Und hat er gesagt, ja, wie stellen Sie sich das vor, wenn da jeder den Namen seiner Frau an den Himmel schreibt? Geht ja gar nicht. So, und dann zum Schluss habe ich dann ihr Auto eingepackt in Papier, Geschenkpapier mit einer großen Schleife drum und mich selber mit eingepackt. Ein Freund hat mir dabei geholfen.
Wollte gerade sagen.
Ja, okay. Houdini-mäßig. Da haben wir geholfen und dann kamen sie dann nach einem Far East-Flug, nach weiß ich was, 20 Stunden Reise, kam sie da in der Schweiz an, geht zu ihrem Auto, das ist eingepackt. Denkt, das darf ja wohl nicht wahr sein, was ist mit dem Auto los, warum ist das eingepackt? Öffnet das Ganze, das Geschenk eigentlich, und drin saß ich und ich hatte dann so einen Picknickkorb dabei gehabt mit Frühstück und habe damals war es noch Kassette, die Kassette von Der Kaffee ist fertig, von Ambros war das, glaube ich, eingeschoben und da hatte ich sie dann geknackt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Und Sie sind heute noch verheiratet?
Immer noch, ja, ja.
Frank Baumann hat auch Kinderbücher geschrieben, was nicht verwunderlich ist, denn er ist offenbar ja ein wirklich vollkommen narrischer Großvater. Als wir miteinander Kontakt über E-Mail aufgenommen haben, bekam ich nämlich jedes Mal mit einer Mail von Frank Baumann ein neues Foto von der Enkelin. Maxim heißt sie, weiß ich inzwischen. Und auch samt neuester Nachrichten. Maxim zerlegt gerade unsere Wohnung. Oder auch das Maxim ist schwanger. Da habe ich mich ein bisschen erschrocken. Dann habe ich das Bild gesehen. Das Mädchen hatte sich einfach einen Ball unter das Kleid gesteckt. Ich brauche gar nicht zu fragen, Sie sind ein vollkommen begeisterter Großvater, ne, Herr Baumann?
Ja, der große Unterschied zwischen Enkeln und Großeltern ist ja der, dass die Enkel keine Fotos von ihren Großeltern rumzeigen. Und ich höre zu denen, die Bilder zeigen. Aber letztes Wochenende hatten wir so einen Konflikt, die ist ja jetzt erst zweieinhalb so, haben wir gespielt und ist irgendein Ball, Treppe runter, muss ich den holen. Ich war schon recht schlapp, habe ihr den Ball gegeben, habe gesagt, so, jetzt spielst du mal alleine weiter. Da hat sie mich mit großen Augen angeguckt und ich habe mich hingesetzt. Da sagt sie, leider nein. Das fand ich eigentlich eine gute Formulierung. Leider nein.
Herr Baumann, ich danke Ihnen herzlich fürs Gespräch und dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben.
Sehr gerne.